Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Hallo, lieber Oskar.
Fager, schön, dich zu sehen.
Wie schön, wir haben heute eine neue Folge und es ist mal wieder Zeit für eine Kollaboration. Ganz oft sagen wir mittlerweile, wenn die Gäste so spannend und so interessant sind, dass sie nicht nur die Generationenfrage touchieren, die wir uns beide ja stellen zum Thema Arbeiten, sondern insgesamt die Zukunft der Arbeit so mitgestalten, dass es auch über die Generationenfrage hinaus interessant ist, dann machen wir ein Double Feature, also nicht nur Zoomer meets Boomer, der Podcast, den wir zusammen machen, sondern auch On the Way to New Work, der Podcast, den ich normalerweise mit Christoph mache, aber du bist jetzt eigentlich schon, glaube ich, unser dritthäufigster Co-Host. herzlich willkommen, du erstmal, und du hast unsere beiden Gäste mitgebracht und vielleicht übergebe ich kurz an dich und du stellst die beiden kurz vor und beziehungsweise sie stellen sich dann selber vor.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, ich bin sehr froh. Wir sind jetzt aus der Sommerpause. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerhard und Stefan hier bei uns und Stefan habe ich damals über die Arbeit kennengelernt, war extrem beeindruckt und hab dann seinen Vater Gerhard übers Zeitunglesen kennengelernt, weil ich von ihrem gemeinsamen Projekt gehört habe und dachte damals schon, das ist die Story, müssen viel mehr Leute hören, weil sie so spannend und beeindruckend ist und so cool ist. Ich habe damals bei Stefan schon auf dem Rechner für die Tech-Nerds unter euch, die wissen, worum es geht, den ersten wirklich autonomen KI-Agenten OpenClaw damals schon gespottet, Anfang des Jahres, und war so, boah, der versteht seinen Scheiß, wenn er das schon bei sich laufen lässt. Also auf jeden Fall noch mal besser als ich, weil ich habe es mir damals noch nicht zugetraut und dachte mir schon, ich bin gespannt, was der noch so baut. Und das ging dann relativ schnell, dass Stefan und Gerhard bei Nvidia auf der Entwicklerkonferenz von vom CEO erwähnt wurden mit ihrem Projekt. Einige von euch werden es mitbekommen haben.
Eins der Highlights hier vorweggegriffen.
Ja, aber wir haben die Leute müssen ja dranbleiben. Es sind viele weitere Highlights. Das Highlight ist, dass sie Zeit haben, uns gemeinsam zu unterhalten. Deswegen danke erstmal für eure Zeit. Und Paps, sollen unsere Gäste mit der Frage anfangen, die euer Podcast so gerne fragt?
Wenn du mir die Flanke rüberschmeißt, sehr gerne. Ja. Also wir stellen in unserem anderen Podcast immer die Frage, wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid? Das beantworten die meisten dann so mit ein paar Anekdoten und Erlebnissen und Wendepunkten. Und ich fände es schön, die von euch auch zu hören. Wer seid ihr? Wie seid ihr die geworden, die ihr heute seid? Wer mag anfangen? Stefan oder Gerhard?
Ja, ich würde anfangen.
Finde ich gut.
Also, hallo, ich bin der Gerhard, mittlerweile ein 68-jähriger Pensionist, ein gebürtiger Salzburger, war beruflich richtig im Beamtentum verschweißt, zuerst bei der österreichischen Zollwache. Die wurde jedoch mit EU-Beitritt aufgelöst. Dann konnte ich wechseln zur Gendarmerie. Die wurde dann auch wieder aufgelöst und von der Polizei übernommen. Und dort war ich dann bis zum Schluss meiner Diensttätigkeit. Ich habe mit 23 in Salzburg geheiratet und daraus ist der Stefan entstanden. Und nach 21 Jahren Ehe habe ich mich aber von seiner Mutter getrennt. Wir sind jetzt aber immer noch gute Freunde. Das ist wirklich schön zu sehen so. Und bin schlussendlich der Liebe wegen in der Schweiz gelandet. Und dort bin ich jetzt. Habe dann ja im Jahr 2020 eine Mikrobrauerei gegründet, bin dort der Braumeister, habe mittlerweile über 200 Sude gebraut, dabei schon einige Preise gewonnen bei diversen Veranstaltungen in der Schweiz und habe eigentlich geglaubt, dass die Sache so weitergehen wird.
Ja.
Ja, und dann kam Stefan mit seiner ganz speziellen Frage.
Sehr schön. Ja, danke. Wundervoll. Das ist so schön, über diese Geschichte so zu hören, wie Menschen da ankommen, wo sie hier quasi bei uns dann sind. Und vielen, vielen Dank dafür. Jetzt bin ich gespannt, Stefan, deine Perspektive.
Ja, hallo. Freut mich total, hier sein zu können und bin großer Fan von eurem Podcast, großer Fan auch von On the Way to New Work. Also höre ich beruflich auch schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gern. Und ich glaube, was mich eigentlich so zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin, ist, glaube ich, hauptsächlich die Erfahrung, wo ich damals in der Werbung meine Partnerin Joanna kennengelernt habe, die auch ähnlich, Michael, wie wir beide oder Oskar ja auch, einen Background in der Werbung hat und sich damals schon mit dem Thema Innovation auseinandergesetzt hat, wo eigentlich alle anderen Strategieabteilungen noch immer dabei der klassischen Kommunikationsstrategie war und gefühlt immer so zwei Schritte voraus war mit dem, was passiert ist. Und das hat mich grundsätzlich so sehr dann begeistert, dass ich auch bei DDB damals angefangen habe und schlussendlich nachher mit ihr gemeinsam auch unser Unternehmen gegründet habe und eben mich jetzt seit 16 Jahren mit ihr gemeinsam beruflich immer mit Innovation und Veränderung und was ist das Neue und was ist das Nächste auseinandersetze. Und ich glaube, das war auch einer der entscheidenden Punkte, warum wir heute da sind und warum wir über das reden, über das wir reden.
Super. Und ich finde, dein Dad hat den Cliffhanger super gesetzt. Wie war denn die Frage oder die Ansprache, die du hattest, als ihr das, was ihr jetzt zusammen macht, vorgeschlagen hast? Erzähl mal.
Ja, also wie Oskar erwähnt hat, haben wir OpenClaw relativ früh entdeckt und haben uns auch beruflich mit Coding Agents beschäftigt, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil wir nicht Techniker sind, sondern eher im Bereich von Strategie und Innovation zuständig. Und haben dann gesehen, was das Potenzial davon ist. Ich habe dann Peter Steinberger kennengelernt, habe mit ihm über die ganzen Projekte gesprochen, die wir jetzt als Nicht-Developer umgesetzt haben. Und Peter war dann irgendwie sehr begeistert von der Geschichte und hat angefangen, seinen Podcasts und Interviews die Geschichte über diesen Wiener zu erzählen, wie er immer sagt, der 20 Services selber gebaut hat, auf die Frage mit, wie weit kann denn die Verbreitung von OpenClaw über die Developer-Community hinausgehen. Und dann hat Peter eine OpenClaw-Konferenz in Wien organisiert und war noch auf der Suche nach Demos. Ja? Und ich war vorher noch nie auf einer Developer-Konferenz. Da haben wir gedacht, naja, irgendwie könnten wir schon was machen, aber die Cases, die wir gemacht haben, die kennt er jetzt eh schon und wir sollten noch irgendwas anderes machen. Und gleichzeitig waren wir auch in unserer Arbeit so ein bisschen frustriert, weil Kunden ja öfters auch mal Ausreden suchen, warum sie sich mit neuen Themen nicht beschäftigen. Ja? Und eines der Themen ist halt immer, naja, ihr seid eine Unternehmensberatung, wir sind ja aus der Industrie oder aus der Wirtschaft oder vom Public Sector und bei uns läuft's anders. Plus ihr seid da jetzt noch alle jünger wie wir und das funktioniert dann anders und so weiter und so fort. Und da haben wir dann irgendwie so überlegt, was könnte dann so das ultimative Argument sein, wo du eigentlich als Berufstätiger keine Chance mehr hast, um zu sagen, nee, also ich kann mich nicht damit auseinandersetzen. Und da sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, dass wenn's ein Pensionist, der so am Ende der digitalen Nahrungskette ist, wenn's ein Pensionist machen kann oder eine Pensionistin, dann kann's ja wirklich jeder machen. Ja? Also ist ja jetzt nicht, dass du jemanden von der Uni hast, der gerade Machine Learning studiert hat. Und dann war uns noch wichtig, dass wir auch aus dem Software-Thema rauskommen, weil wenn du sagst, du hast ein ERP mit einem CRM verknüpft, finden das ein paar Leute spannend, die meisten aber nicht. Wenn Hardware im Spiel ist, ist es dann schon ganz anders. Ja, das sieht dann jeder und das kann sich jeder vorstellen, das war super. Und somit war wir halt irgendwie einen Pensionisten und Hardware idealerweise und beim Laufen bin ich dann draufgekommen, ach, wir können doch einfach meinen Dad nehmen und seine Microbrewery, da gibt es die Brewtanks, also die Braukessel, die haben auch ein Bluetooth-Modul, das könnte funktionieren, dann kommt als Produkt auch noch Bier raus und das wäre dann eigentlich die perfekte Mischung, ja. Und so habe ich mir das beim Laufen überlegt, habe es kurz mit Joanna besprochen auch und habe ihn dann angerufen und habe ihm einfach von der verrückten Idee erzählt.
Ja, da war ich dann schon anfangs etwas überfordert zu dem ganzen Thema, obwohl der Stefan hat mir Anfang 2025 ChatGPT erklärt. Und das habe ich dann schon interessant gefunden, konnte einige Sachen damit machen, aber wirklich nur ganz einfache Dinge für die Steuererklärung in der Schweiz und so weiter. Aber hilfreich, aber okay. Und dann kommt er und sagt, du, wir könnten doch den Brautank über Bluetooth verbinden. Ich dachte, das kann ja gar nicht gehen, unmöglich. Aber ich hatte zu dieser Zeit gerade eine Hüft-OP und eine Knie-OP hinter mir, war deshalb in der Mobilität schon schwer eingeschränkt und sowieso sehr viel zu Hause. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt probierst du es und tüftelst da mal rum. Und dann war die Installation als erstes von OpenClaw. Lief natürlich nicht wie geschmiert. Anfangs mit den API-Keys wurde dann doch gleich einiges an Geld verbraucht, aber Stefan hat es dann geschafft, dass wir das mit der Subscription-Lösung schaffen und von da an war das Geld kein Problem mehr für dieses Projekt. Und ich habe die Zeit investiert und wirklich mit dem Bluetooth Lite konnten wir einen Zustand herstellen, dass sich OpenClaw und der Brautank verbinden konnten und wir konnten so im Reverse Engineering die Befehle, die ich auf diesem Controller händisch ausgeführt habe, dann auslösen und daraus konnte ein Programm gebaut werden mit OpenClaw, der am Schlussende das immer nachvollzogen hat, was ich wollte. Er hat da sicher etliche Versionen gebraucht dazu, aber es geht halt immer darum, dass du ihm sagst, wie soll das Ergebnis aussehen und das kann er. Also ich war dann schlussendlich schon sehr begeistert von dem Ganzen und habe ja dann innerhalb von einer Woche so eine Brew-OS erstellen können. Also ohne diese Hilfen unmöglich. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen technisch versiert, aber halt alles ohne Programmieren. Ja. Und das war jetzt oder ist jetzt überhaupt kein Hindernis mehr. Es geht nur mehr um deine Gedanken dazu.
Cool.
Ja. Und dann ja, war schlussendlich, ja, der Stefan wird das vorführen in Wien und irgendwie war für mich dann, ja, das wird es dann gewesen sein. Wir brauen dann ein Bier damit. Aber was daraus noch entstand, ist ja eigentlich eine unvorstellbare Geschichte.
Ja, absolut.
Erklär mal, oder vielleicht machst du es mal, Stefan, weil du selber ja auch aus einer Welt kommst, die gut erklären kann. Werbung kann ja gut erklären. Für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht das Verständnis mit Agentic AI haben, was genau für einen Agenten habt ihr da eigentlich gebaut? Ist das der digitale Braumeister oder wie kann man das erklären? Versuch mal so zu erklären, dass selbst Leute, die noch KI-Phobie haben, mitkommen.
Nee, ich glaube, was ja die meisten Leute ja jetzt schon kennen, ist praktisch die Interaktion mit einem Chat. Ja? Ob das jetzt der Microsoft Copilot ist, Claude oder ChatGPT. Und das funktioniert ja meistens so, du hast eine Frage und du bekommst dann eine Anleitung, wie du das Problem lösen kannst. Ja? Also wenn du jetzt irgendeine Formel in Excel erstellen willst oder was es auch immer ist. Ja? Oder auch wenn du eine Website programmieren willst, würdest du die Schritte dafür bekommen. Nur du musst die Ausführung halt immer selbst machen und du musst die Programme alle selbst bedienen. Und was jetzt der große Unterschied ist von diesem Frage-Antwort-Spiel, wie wir es jetzt gewohnt waren, die letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre, ist, dass jetzt mit Agenten eine Ausführungsebene mit dazukommt. Ja? Das heißt, du musst die 15 Schritte nicht mehr selbst ausführen, sondern der Agent führt die Schritte für dich selbst aus. Entweder, weil er Dinge, die er braucht, selbstständig programmiert oder weil er Tools oder Applikationen, die du auf deinem Computer hast, dann bedient, wenn du ihm die Freigabe dazu gibst. Ja? Und das hört sich jetzt nicht nach einem großen Unterschied an, ist aber ein fundamental großer Unterschied, weil normalerweise bei deiner Aufgabe, kannst du die Aufgabe in so drei Teile teilen. Das erste ist das Ziel, was will ich eigentlich erreichen. Dann hast du einen riesig großen Mittelteil, das ist eigentlich die Ausführung. Und dann hast du am Ende die Kontrolle, wo du sagst, bin ich jetzt zufrieden oder machen wir noch eine Iteration? Und diese Ausführungsebene in der Mitte, was am meisten Zeit und auch Frustration natürlich beinhaltet, vor allem wenn man Dinge macht, das erste Mal und die man nicht kennt, ja, oder umgekehrt Dinge, die ständige Routinearbeiten sind, dann fällt das jetzt weg. Und das macht dann der Agent. Und das führt ja schlussendlich dazu, dass du auf einmal Dinge erledigen kannst, also neue Capabilities bekommst, die du vorher nicht hattest. Und Gerhard konnte ja vorher auch brauen, ja, und hat auch gebraut, musste halt gewisse Dinge immer von der Hand aus machen und konnte nichts vom Sofa aus machen. Aber das eigentlich Spannende ist ja, dass er auch die Schritte davor jetzt lösen kann mit, welches Bier braut er eigentlich? Was sind die richtigen Inhaltsstoffe? Welchen Hop? Wo bekomme ich den Hopfen, die Bestellung des Hopfens und danach dem Brauvorgang natürlich auch, wie sieht das Label eigentlich aus, die Website dazu, der E-Commerce-Shop, die Payment-Anbindung, das Community-Management, den Newsletter etc. Das sind jetzt alles Tätigkeiten, die der Agent für ihn nimmt und das ist ja für einen Agent alles Software, das ist ja einfach zum Ausführen.
Mhm. Du sagst jetzt der Agent, ist es so, dass ihr es wirklich mit einem macht oder habt ihr eine ganze Heerschar von Agents programmiert?
Na, ich für dieses Programm habe ich nur mit einem Agenten gearbeitet. Aber er hat mir wirklich mittlerweile sehr viele Sachen abgenommen, eben wenn es um die Bestellung geht, zum Beispiel der Zutaten. Dann ja, lasse ich den Agent den Webshop damit befüllen, schau dann noch mal kurz drüber und schick die Bestellung ab. Und dann bekomme ich die Rechnung. Diese Rechnung wird auch wieder eingescannt und in die Rohstoffliste des Brauprogramms übernommen. Musste ich sonst auch alles immer selbstständig machen und dann wird jeweils am Brautag, wenn gebraut ist, werden diese Rohstoffe vom Rezept wieder abgezogen. So hast du eine richtige Lagerbuchhaltung und das musste ich vorher alles selber machen und das macht jetzt das Programm.
Ja, und ich meine,
es wurde jetzt das Brauprogramm so erstellt, dass das in dem jetzt Sachen dabei hat, die diese Sachen dann erledigen.
Ja, schon sehr, sehr cool. Also meine These ist ja auch immer, wenn man Leute an KI ranführt, nimm ihnen die Sachen ab, die ihnen wenig Spaß machen, damit sie mehr Zeit haben für das, was ihnen Spaß macht. So, und bei dir ist es ja das Brauen, oder? Und dann auch eben der Prozess, was will ich als nächstes machen und nicht unbedingt Lagerstände befüllen und ja, Sachen drucken, nachbestellen. Ja, und das, wenn du sagst, ich möchte das nicht mehr machen, dann weißt du ja,
Ja, eben, dann habe ich mir was einfallen lassen und mit Hilfe der KI konnte es umgesetzt werden. Anders nicht möglich, ein Programm zu verändern ohne Programmierkenntnisse. Aber so, ja, okay, es braucht vielleicht 3 Versuche, bis dann das Ergebnis rauskommt, so wie man es haben will. Aber das ist ja das Schöne daran.
Mhm. Ja,
lass uns nochmal ein Ziel. Ein Schritt zurückgehen, also auf dein Unternehmen nochmal gucken und Microbrewery. Ne? Also ich habe einen Freund, der sich mit dem Thema auch beschäftigt hat, sodass ich da ein bisschen Einblick habe, aber auch das ist für wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer Neuland. Ne? Man stellt sich vor, eine Bierbrauerei muss was ganz Großes sein, da arbeiten 100 Leute mindestens. Erzähl mal, was du alles gemacht hast, um dein eigenes Bier zu machen, also was man dafür braucht, wie viele Leute seid ihr, machst du das ganz alleine? Also erzähl mal ein bisschen was noch vor Agent, bevor wir dann vielleicht noch ein bisschen tiefer in die
Arbeit tauchen. Ja, vielleicht zum ganzen Start der Brauerei. Ich weiß noch, am 25. Dezember 2019 bin ich früh morgens aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen, habe YouTube eingeschalten und dort lief ein YouTube-Filmchen über Bierbrauen. Und dann habe ich mir interessant. Ich habe mich vorher damit nie beschäftigt und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch das Richtige für hier in der Schweiz. Die können kein Weizenbier brauen und ich trinke es gerne. Das könnte ich mir dann doch selbst machen. Ja, dann war Weihnachtszeit, natürlich viel Zeit und innerhalb von 10 Tagen hatte ich die ganzen Gerätschaften bestellt, mich durch unzählige Bücher gelesen und am 8. Jänner hatte ich den ersten Brautag und das erste Weizenbier wurde gebraut. Damals noch ganz alleine, es waren 24 Liter und auch der Erstversuch hat schon wunderbar geschmeckt und macht natürlich dann Lust auf mehr. Und dann konnte ich noch einige Freunde und Bekannte in der Schweiz für das begeistern. Und so haben wir eine Vereinsbrauerei gegründet. Das hat den Vorteil, dass man steuerfrei mehr Bier brauen kann. Normal wären es in der Schweiz 400 Liter und als Verein darf man 800 Liter steuerfrei brauen. Und dann war die Braugeschichte eigentlich erfunden. Und zur Hochzeit haben wir ungefähr 1500 bis 2000 Liter im Jahr gebraut. Aber dass ich damit wirklich kein Geld verdienen lässt, weil die Kosten einfach zu hoch sind, machen es wir jetzt eigentlich nur mehr für den Vereinsstammtisch. Und jetzt sind wir ungefähr bei 600 Liter im Jahr, die wir machen. Aber es ist eine schöne Geschichte und natürlich etwas verbindet im Dorf, kommt man natürlich auch gleich viel besser an, wenn man als Braumeister da wen einladen kann. Da sind die Schweizer dann doch auch sehr zugänglich.
Mega. Ja, aber also gab es denn jetzt schon Anfragen, weil ich habe natürlich auch online schon geschaut, ob man bestellen kann, dass ihr das Bier jetzt dann auch nochmal anders vertreibt oder willst du dir den Wahnsinn gar nicht antun? Das sozusagen jetzt noch größer zu machen?
Na, größer zu machen, sehe ich keinen Sinn dafür. Und es würde dann auch der Preis nicht bezahlt werden schlussendlich. Mhm. Es kostet mir eine Flasche leer bald mehr, als wie du im Supermarkt eine gefüllte kaufen kannst. Okay, das ist nicht diese Qualität oder dieses schöne, wo wirklich noch alles drinnen ist, nichts gefiltert und einfach herrlich.
Ja.
Aber schlussendlich reagiert doch der Preis dem Markt und der Aufwand dazu ist zu groß und ich habe ja noch andere Hobbys auch.
Machst du da auch schon was mit KI oder lässt du das die KI beim Brauen?
Ja, mittlerweile hat sich das schon etwas eingeschlichen. Also es ist ja unvorstellbar, was sich in diesem Jahr ereignet hat. Jetzt aufgrund unserer Lobster-Lager-Geschichte habe ich ja auch schon Anfragen bekommen, diese zu präsentieren. Und da war ich jetzt vor 10 Tagen eingeladen beim Claw Camp in Berlin. Ich durfte als Highlight des Abends unsere Lobster-Lager-Geschichte vortragen. Es ist mir auch, glaube ich, sehr gut gelungen. Die Zuseher wollten Selfies mit mir haben.
Mega. Das ist
unvorstellbar. Und im Zuge dieser Präsentation habe ich gemerkt, da könnte man noch einiges verbessern. So als Präsentationshilfe und habe mich dann etwas im Internet erkundigt und habe mir jetzt eine Brille zugelegt, eine Even G2. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon gehört habt. Wo
Nein.
In der Brille hast du ein Display, das wird aber von außen nicht erkannt. Ich kann zum Beispiel wie eine Art Teleprompter, kann ich mir anzeigen lassen in der Brille. Und habe mir jetzt diese Brille besorgt, habe mir eine eigene App programmieren lassen, die die Präsentation schaltet. In der Brille bekomme ich dann wieder die nächsten Karten mit so Hinweisen. Ich möchte es nicht als Teleprompter verwenden und einfach ablesen, aber einfach wichtige Hinweise kannst du darin einschalten lassen. Ich kann die Brille über die Apple Watch steuern und also es gibt Möglichkeiten, sich hier zu verwirklichen, unvorstellbar.
Mhm. Und ja, Wahnsinn.
Noch ein Projekt, wir haben vor kurzem einen digitalen Smart Meter bei uns im Haus bekommen. Da gibt es eine Kundenschnittstelle, dass du dann über ein Zusatzgerät den aktuellen Stromverbrauch ablesen kannst und dein Smart Home damit verbinden kannst. Dafür habe ich jetzt auch eine App programmiert, wo man dieses Zusatzgerät noch viel leichter anbinden kann. Da ist so viel Technik dahinter, bis man das auslesen kann. Wenn man sich da nicht wirklich schwer reinhängt, wird man vermutlich scheitern. Und ich habe mir gedacht, da könnte man doch eine App bauen. Und damit das für andere Leute eventuell viel leichter möglich ist, und bin jetzt schon mit dem Hersteller dieses Geräts in Kontakt und habe dort morgen ein Video mit dem, wie wir das eventuell vermarkten können. Das ist ja unvorstellbar, was der Pensionist alles nur machen darf und kann.
Tja, also so soll es doch sein. Also ich meine, du bist ja das, was ich jetzt so mal aus meiner Generation raus ein Macher nennen würde, weil man kann sich diese Themen anschauen und man fängt an und dann öffnet sich der Horizont und man sagt, gut, eigentlich können wir nichts nicht machen. Also warum sollen wir es nicht nutzen, um das Leben schöner und entspannter zu gestalten? Aber das Beispiel von dir ist einfach so schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich benutze ja meinen Vater auch gerne als Beispiel, wenn ich jetzt Fortbildung mache und die sagen, ja, aber bei uns die älteren Kolleginnen, die wollen irgendwie nicht KI. Sage ich immer, ja, schön und gut, aber sie können auch mal bei uns im Podcast reinhören. Mein Vater und ich haben auch über die KI zusammengefunden. Das kommt immer super an. Deswegen, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich jetzt so eine gute Folge habe, wo ich sagen kann, das geht um den Mindset. Es geht darum, wie man auf Dinge zugeht, wie man Dinge anpackt und dann, wie du sagst, Gerd, ne, dann vielleicht klappt es beim dritten Mal. Aber du weißt, theoretisch, solange du sagst, wohin, wo es hin soll, was du haben möchtest und du klar bist und gute Anweisungen gibst.
Es wird gemacht.
Ja.
Und mittlerweile habe ich die Brille angeschlossen an OpenClaw und ChatGPT. Ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren und lasse von ChatGPT eine Präsentation erstellen.
Ja.
Ich fliege hier echt gerade aus der Kurve. Stefan, ich würde dich jetzt gerne als den Sohn nochmal reinholen und auf diese Generationenfrage kommen. Ne? Wir beobachten ja seit, wenn man sich mit dem Generationenthema beschäftigt, dass die älteren Generationen ja den Jüngeren immer vorwerfen, sie sind faul und dumm und verprassen das Geld der Alten. Also das ist ja ein so ein Erzählstrang und der andere Erzählstrang ist natürlich, dass die junge Generation immer sagt, die Alten sind zu langsam und checken es nicht. Also das ist ja offensichtlich hier nicht so bei euch, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber ich würde gerne mal von dir so hören, wie das eigentlich so im Erlebnis war. Ne? Also wie, das ist ja ein Reverse Mentoring irgendwie ja auch, was ihr da macht. Also wie war die Zusammenarbeit da? Also musstest du da irgendwie groß Barrieren runterholen? Klammer auf, ich glaube nicht. Aber erzähl mal, wie hat sich das angefühlt?
Naja, es war eigentlich recht witzig, weil wie gesagt, mein Beitrag dazu war jetzt mit dem Team gemeinsam die Idee und eigentlich die Hilfe bei der Installation von OpenClaw. Und dann waren wir davon überzeugt, dass Gerhard eigentlich alles andere alleine schaffen kann. Ja, und es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Also was so ein bisschen das Thema, also Software geht sowieso, das wussten wir. Und mit Hardware, mit Bluetooth, das war eigentlich so die Frage, ob das klappt oder nicht. Aber selbst das hat er als Newbie, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden gemeinsam mit OpenClaw und Codex gecrackt, wie man so sagen würde. Und dann hat sich das ganze Thema eigentlich verselbstständigt, ja. Also zu einem gewissen Maße, weil Gerhard hat dann einfach weiter programmiert und hat sein BrewOS programmiert und das nächste und das nächste und das nächste und läuft eigentlich da jetzt alleine dahin mit seinem Development und wo wir halt wieder Kontaktpunkte finden oder jetzt eigentlich das erste Mal auch Kontaktpunkte finden, weil mit seinem Background im Public Sector die ganze Zeit oder im Öffentlichkeitsarbeit und bei mir ist es halt genau das Gegenteil. Also es war halt immer nur in der Privatwirtschaft oder selbstständig. Da gab es dann natürlich Privatanknüpfungspunkte, dass wir irgendwie Hobbys gemeinsam hatten, Sport gemeinsam gemacht haben, aber eigentlich jetzt so nie irgendwie über die Arbeit gemeinsam gesprochen haben, weil es einfach keine Anknüpfungspunkte gab. Und die gibt's halt jetzt auf einmal, ja. Eben über verschiedenste Dinge. Und jetzt teilweise über Development-Themen, in die wir jetzt irgendwie beide so rein gestolpert sind. Aber dann hat jetzt auch so Themen wie, dass er Gerhard irgendwie so zum KI-Botschafter wird in Wirklichkeit für eine ganze Generation, was ich ja super toll finde und wir nie denken lassen. Und er sich dann halt so mit Sachen auseinandersetzt, die wir halt alle drei gut kennen, wie so PowerPoint-Präsentationen schon irgendwie nervig und wie mache ich das eigentlich und gibt es da nicht Alternativen und so weiter und so fort oder solche Themen. Ja. Das heißt, wir sind jetzt über so Dinge wieder in Kontakt und ich merke es halt auch immer, wenn er auf Urlaub ist, dann ist irgendwie sein Output noch höher und da bekomme ich dann irgendwie alle 4 Stunden dann WhatsApp-Messages, weil seine Tokens wieder aus sind und er braucht jetzt Zugang zum Local LLM, weil es notwendig ist, weil er muss weiter programmieren. Aber schlussendlich sind das halt alles jetzt irgendwie super schöne Vater-Sohn-Momente, wo du jetzt gemeinsam an Sachen arbeitest, die halt jetzt ja, irgendwie nicht dem Vater-Sohn-Klischee entsprechen.
Also es ist wirklich für uns wir sind ja mit unserem Buch fast fertig, aber ganz sicher werdet ihr das irgendwie noch in unser Buch reinschaffen. Das ist wirklich eine so großartige Geschichte, wie man eigentlich mit einer Welt, die gerade ja aus allen Fugen fliegt, umgehen kann, völlig unaufgeregt, aus den eigenen Kompetenzen heraus. Ne? Oskar sagt auch immer, Papi, ihr Älteren, sucht euch ein Thema, wo ihr gut drin seid und dann nutzt die KI dafür. Und das ist ja genau das, was Gerd richtig gemacht hat. Ne? Also ein Thema, wo du dich jetzt die letzten Jahre richtig reingenördet hast und dann sagst du, okay, wie kann ich das jetzt durch KI weitermachen? Also das ist wirklich beeindruckend. Aber wenn man jetzt mal den Schritt weitergeht, den du eben auch gesetzt hast, dass Gerhard damit ein Role Model ja ist für eine Generation, die Boomer, zu denen ich auch noch ganz knapp gehöre. Was für eine Ausrede hat eigentlich irgendwie noch irgendeine Firma oder auch irgendein Mensch noch heute zu sagen, nee, will ich nicht und Wut. Also das zeigt doch eigentlich, dass wir alle dadurch uns Dinge vom Hals halten können, die uns keinen Spaß machen, uns dann mit den Dingen beschäftigen können, die uns Spaß machen. Na, wenn du selbst quasi mit der Brille beim Spaziergang mit dem Hund dann deine Ideen irgendwie für die PowerPoint prompten kannst. Also was glaubt ihr, was hat das für einen Einfluss auf die Art, die wir arbeiten? Also wird es das wirklich jetzt das Agentic-Zeitalter? Was seht ihr da kommen am Horizont? Auch gerne mit Blick auf öffentliche Verwaltung, also es gerne ruhig ausführlich.
Ja, in der öffentlichen Verwaltung, ich glaube, die sind da schon noch etwas weiter hinten. Das, glaube ich, wird dort noch viele Jahre dauern. Da ist schon der nächste Boom da, bis das, glaube ich, dort irgendwie einschlägt. Da sind zu viele Hürden und Alte, die auf ihren Rechten sitzen. Glaube ich, das wird sich eher im privaten Bereich jetzt einmal, glaube ich, schon relativ schnell durchsetzen, wenn die Leute einfach sehen, was damit möglich ist. Und es ist alles möglich.
Ja.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, das Wichtigste, ich glaube, das Wichtigste ist Erleben, ja. Weil wenn du es mal erlebt hast, dann öffnet das in Wirklichkeit deine Vorstellungskraft. Das sehen wir halt immer in Kundenprojekten. Und dann, wenn du die Dinge dann das erste Mal selbst baust, dann schafft das eigentlich Überzeugung. Und ich glaube, die zwei Punkte sind extrem wichtig. Und wir sehen halt, dass du es von außen nicht beurteilen kannst. Aber wenn du es mal erlebt hast, und Gerhard ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dann siehst du eigentlich, was das Potenzial da drinnen ist und wie stark sich Dinge verändern können. Und ich glaube, wenn es eine Technologie gibt in unserer Lebenszeit, die jetzt den größten Impact drauf hat, wie sich unsere Fähigkeiten verändern und unsere Capabilities, dann glaube ich, ist der Impact von Agentic AI noch größer wie der Impact vom Internet. Weil das Internet hat dir den Zugang zu extrem vielen Meinungen, Informationen ermöglicht, das super ist. Und da bist du aber, sagen wir mal, passiv am Konsumieren Und mit Hilfe von Agentic AI kannst du halt aktiv Dinge mitgestalten. Und ich glaube, sowohl in der Wirtschaft wie in der Gesellschaft wie in der Politik setzen sich noch einmal einfach viel zu wenig Personen und Organisationen mit diesem sehr, sehr wichtigen Thema auseinander, weil es ist ein gesellschaftliches Thema. Du kommst nicht daran vorbei. Also es ist ja auch jetzt sozusagen, du kannst mit jedem irgendwie einen Anknüpfungspunkt zum Thema AI finden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir möglichst schnell Sekundär- und Tertiäreffekte verstehen und nicht nur an der Oberfläche bleiben. Und da gibt es ganz viele positive Sachen. Da gibt es aber auch Sachen, die natürlich schlecht sind, die in irgendeiner Form, keine Ahnung, verboten oder reguliert gehören. Aber wir werden es nur verstehen, indem wir es ausprobieren. Und ich glaube, das wäre jetzt auch die große Chance für Europa, dass man möglichst schnell eigentlich in dieses Thema Applied AI kommt und probiert die Dinge, sei es jetzt eben in der Privatwirtschaft oder nur im Hobby oder im öffentlichen Bereich auszuprobieren, die Dinge klein zu vertesten und dann zu lernen, was ist positiv und was sind negative Effekte, die wir möglichst schnell erkennen und dann irgendwie kontrollieren müssen.
Oskar hat ganz früh, als ChatGPT gerade so das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, in einem Call mal zu mir gesagt, Papi, das Ding wird ganz schnell 90% meines Jobs überflüssig machen, mir abnehmen. Du hast, glaube ich, mal irgendwo auch von einem 10- bis 20-fachen Output gesprochen, Stefan, den wir dadurch bekommen können. Erklär mal ein bisschen, was du da siehst, was du da auf uns zukommen siehst.
Ja, ich glaube, also wir sehen das ja in sehr vielen Projekten, dass du in Wirklichkeit halt dieses extreme Potenzial hast und wir können das Potenzial nicht fassen, weil wenn wir sagen 10 bis 20-fache, dann versteht jeder 10 bis 20%, weil das kennen wir aus der Arbeit und das kennen wir von der Uni. Wir hatten jetzt letztens ein Projekt bei einem Nahrungsmittelhersteller, das haben wir mit zwei Personen umgesetzt innerhalb von 5 Tagen. Ja? Das ist für uns eigentlich so ein typischer Projektzeitraum. Also da haben wir den Input von 10 Personentagen. Wir haben das Projekt dann im Nachgang schätzen lassen. Wenn du das traditionell abarbeitest, brauchst du irgendwie 130 bis 150 Personentage und es dauert so circa 7 Monate. Und das ist halt für viele Leute, du kannst es dir einfach nicht vorstellen, weil du sowas noch nie erlebt hast. Und auf der anderen Seite, wenn du dich darauf einlässt und wenn du die Sachen machst, und wie gesagt, Gerhard hat ja eigentlich genau das gemacht, und jetzt ist er mit seinen Smart Glasses unterwegs und mit Codex beim Spazierengehen und ist dort am Vibe-Coden. Also es geht dann halt wirklich schnell. Aber es ist so, du musst es halt einmal erleben, weil du kannst es dir nicht vorstellen. Und wir sehen auch, dass du halt eine Technologie hast, die verändert sich exponentiell. Und auf der anderen Seite haben wir Organisationen, die verändern sich inkrementell. Und dieses Gap geht halt immer weiter auseinander. Und die Probleme sind nicht mehr die Technologie, die Probleme sind in Wirklichkeit unsere Vorstellungskraft. Ja? Und wenn ich irgendwas gelernt habe, jetzt die letzten 6 Monate durch all das, was hier entstanden ist, dann eigentlich, du musst viel größer denken, weil du viel größer denken kannst.
Ja, voll. Und was mich da aber trotzdem auch so interessieren würde, weil wir müssen ja schon trotzdem die breite Masse der Gesellschaft mitnehmen. So Gerhard, wenn du jetzt von den, ich weiß, auf die Schweizer manchmal sind, es dauert manchmal 10 Jahre, bis man dann eingeladen wird auf einen Kaffee. Geht wahrscheinlich schneller als Braumeister, aber ja. Wie ist es jetzt bei dir im Umgang auch mit deinen Freunden und Freundinnen, dass du so tief in diesem Thema bist? Sind die interessiert daran, auch von dir jetzt was zu lernen über KI und das selber mal anzuwenden? Oder ist das da noch nicht so ein Thema?
Das ist eigentlich noch nicht ein direktes Thema, das sich da aus meinem Bekanntenkreis wer an mich gewendet hätte. Du kennst dich dadurch jetzt doch ein bisschen besser aus. Aber es sind halt jetzt doch auch mehrere Pensionisten und viele haben einfach vielleicht auch nicht mehr so den Drang, irgendwas noch neu zu erfinden. Ich habe für unseren Billardclub noch eine Rangliste programmiert. Für die Brauerei, dort haben wir einen Fernseher, das sind eine Anzeige dafür geschaffen, wo der Inhalt der Fässer, der Zapfanlage dargestellt wird. Das habe ich vorher gekauft. Jetzt habe ich es selbst programmieren lassen. Also, es gibt keine Grenzen. Es geht nur um das eigene Interesse dazu.
Ja.
Und da weiß ich nicht, wie man Leute wachrüttelt oder was sie für Ideen hätten. Ist schwierig. Ich selbst habe genug und ich bin froh, dieses Instrument jetzt nutzen zu können.
Stefan, ich würde jetzt da im Anschluss jetzt mal du als Berater wirst ähnlich wie auch ich das von Oskar höre, sicherlich auch viele Fälle kennen, wo überhastet dann Hunderte oder Tausende von Copilot-Lizenzen gekauft werden, alle dann anfangen, ihre schlechten Mails noch schlechter zu schreiben, sich gegenseitig die auch dann zu beantworten per KI, nicht lesbare LinkedIn-Artikel zu schreiben, die man sofort entlarvt, also etwas überzeichnet, also aber es geht ja in eine falsche Richtung. Ne? Was ist denn für dich, wenn wir mal, nehmen wir mal jetzt eine mittelständische Brauerei, die wirklich in Tausenden von Hektolitern denkt, wie würde man denn so einem Unternehmen, oder was würdest du einem Unternehmen raten? Was ist denn der Zugang? Also wie, wenn es nicht die, ich bestelle mal für alle Copilot, was ist der perfekte Einstieg? Und Oskar, jetzt nehme ich dich mal mit auf die Gastbank. Was ist der perfekte Einstieg in KI für mittelständische Unternehmen?
Ich glaube, du musst jetzt nicht mit einer AI-Strategy anfangen und auch nicht mit einer AI-Governance. Ich glaube, wichtig ist, dass du einfach dem Thema auf Augenhöhe begegnest und einfach sagst, okay, wir sind jetzt gut in dem, was wir machen, das ist unsere Industrie. Auf der anderen Seite gibt es eine Technologie, die sich ja wöchentlich, täglich in Wirklichkeit verändert. Und wenn du Geschäftsführer bist oder irgendwo Abteilungsleiter, dann hast du ja gar nicht die Zeit, dass du mitbekommst, was eigentlich passiert. Ja? Und ich glaube, wenn du mal mit diesem Mindset grundsätzlich hingehst und sagst, wir sehen das als Spielwiese, wir wollen experimentieren, dann ist das schon mal super hilfreich. Und ich glaube, ganz oft denkst du, die Dinge hat einfach viel zu groß, weil was wir sehen in unseren Projekten ist, dass wenn du ein Projekt für 5 Tage ansetzt, dann bringt das die Organisation schon wirklich an ihre Grenzen. Ja? Also unsere Empfehlung ist, also nicht größer als wie 5 Tage, das reicht dann schon mal. Und wo du anfängst, das ist eigentlich relativ easy, weil jeder kennt ja die eigenen Pain Points in der Organisation, die nerven, ja? Weil es entweder Routineaufgaben sind, weil du immer wieder die gleichen E-Mails beantworten musst, die gleichen Daten irgendwo eintragen, weil dort irgendwo Fehler passieren, weil wenn es um eine Urlaubsvertretung geht, findest du keinen Kollegen, der das übernehmen will, etc. Also da glaube ich, gibt es so viele Fundstücke, dass du auch nicht eine 3 Wochen Analyse der kompletten Organisation machen kannst, sondern wir sehen eigentlich, dass 3 Stunden einfach offenes Gespräch reichen schon und du hast 25 Anwendungsfälle, wo du dir einfach mal den ersten rausnimmst, weil wie das Wichtigste ist, dass du es mal erleben kannst und dann einfach die Organisation mitnimmst und sagst, jetzt schauen wir gemeinsam in die Abteilung X, da probieren wir mal das Problem Y zu lösen. Wir nehmen uns mal 5 Tage Zeit und dann schauen wir, wie es uns dabei geht, ja, und wie geht es uns mit der Arbeitsweise, mit den Ergebnissen, wie läuft das Ganze ab. Also wirklich relativ easy starten. Und das reicht dann. Und dann wirst du dich von einem Thema zum nächsten Thema vorarbeiten. Das Schöne ist ja, dass es, ich sage immer, es ist so wie ein Lego-System. Ja? Du fängst in einer Abteilung mit einem Workflow an und dann kannst du entweder auf dem Workflow noch was draufbauen oder du nimmst den Workflow davor oder den Workflow danach, je nachdem, wie du dich weiter ausbreiten willst oder du gehst zur nächsten Abteilung und sammelst dort die Sachen. Und ich glaube, wenn du mit dem mal startest, dann kommst du eigentlich ganz schnell ins Learning rein und dann siehst du auch, wie verschiedene Dinge funktionieren und halt einfach über Experimentieren. Also die ganze Disziplin mit Coding Agents ist jetzt 1 Jahr alt und es gibt halt keine Blueprints und keine Best Practices oder sonst irgendwas. Es ist fairerweise jeder nur am Experimentieren und ich glaube, wenn du mit dem Mindset losstartest, dann bist du in Wirklichkeit schon extrem gut unterwegs.
Ja, voll. Und ich sehe halt gerade, es sind einerseits die Geschichten, die ihr heute erzählt, die ich dann auch immer gerne erzähle von unserem Weg, wie wir zusammen zur KI gefunden haben, die beiden Seiten Mut gibt. jungen Menschen, die die Möglichkeit haben, da auch ihren Zugang zu KI zu Leuten zu bringen, die eben mehr Erfahrung haben und auch wissen, wie so ein Prozess aussehen muss. Und ich merke gerade ganz stark aber auch, dass diese Rolle so gefragt ist, die das inhärent lebt. Weil ich meine, die Rolle hat nichts mit dem Alter zu tun. Gerhard ist ein kreativer Generalist, wie mein 20-jähriger Praktikant Simon ein kreativer Generalist ist, der dann andere Interessen hat, aber am Ende seid ihr ganz ähnliche Menschen, weil ihr einfach Macher seid und weil ihr Lust habt, Prozesse, die man nicht mehr so machen muss, zu hinterfragen, neu zu denken, neu anzugehen. Und die sind in jeder Organisation. Leider nicht immer der CEO, was ja auch okay ist, weil es vielleicht nicht die beste Rolle für einen CEO ist. Aber jede Firma hat diese kreativen Generalisten, die sagen können, okay, ich verstehe, wie ich neu mit der Technologie umgehen kann und ich kann es eigentlich in jedem Bereich anwenden. Wenn man dann noch das Fachwissen hat von Gerhard, umso besser. Aber sonst nimmt man sich jemanden wie Gerhard, der das Fachwissen hat, packt den dazu und schon kann man ganz schnell Lösungen finden. Und dann braucht es jemanden wie Stefan oder vielleicht jemanden wie uns, die dazukommen und einmal kurz den Schubs geben. Aber deswegen, so wie Stefan gesagt hat, wenn es einmal ins Laufen geht, dann float es. Ne? Und dafür brauchst du einfach nur die richtigen Leute, die eine Geschichte, die trägt und dann schaffst du ja die eigenen Geschichten und kannst auch wieder eine ganze Branche motivieren, so wie es Gerhard jetzt ja auch dann für die Bierthemen mit Stefan macht, ne? Weil auch das ja eigentlich eine so oldschoolige Branche ist, die gerade vor riesigen Problemen steht. Und dann muss man halt einfach kreative Lösungen finden. Und ich finde, das ist eigentlich das Einzige, was man machen muss, ist machen. Gerade führt halt kein Weg dran vorbei. Man kann nicht 30 Abstimmungsmeetings machen, man muss halt einfach machen.
Gerhard, du hast gesagt, deine Freunde fragen dich nicht. Es gibt aber bei uns Hörerinnen und Hörer, die auch Boomer sind. Und stellvertretend für die frage ich mal, jetzt haben wir die beiden jungen Leute gehört, wie sie den Zugang sehen, suchen und was sie empfehlen. Was ist denn deine Empfehlung für jemanden, der 60 plus ist, noch ein paar Jahre arbeiten wird, auch Lust hat, aber irgendwie mit Angst vor dem Thema KI sitzt und nicht so richtig weiß, was sie oder er damit machen soll? Hast du so ein paar Hacks, wo du sagen kannst, das kann man aus dem, wie ich es gelernt und gemacht habe, übertragen, auch auf andere?
Kann ich jetzt vielleicht nicht genau sagen, aber ich kann nur sagen, wie es ich gemacht habe. Es ist halt, glaube ich, ganz schön, wenn man irgendeine Idee hat, die man ohne KI nicht umsetzen kann. Aber die Idee ist da und dann muss man sich halt einmal mit dem grundsätzlichen Bedienen dieser Programme etwas auseinandersetzen. Ist anfangs sicher nicht immer ganz leicht, aber wenn man ein bisschen was erledigen will, dann muss man halt ein bisschen mehr beißen vielleicht. Und dann ist das einfach möglich. Und wenn man dann sieht, wie schnell da Umsetzungen sind, und die Geschwindigkeit, wie da Arbeiten entstehen, das ist sowas von faszinierend für mich. Also gerade als Beamter, da ist ja nie was weitergegangen. Und jetzt geht es in einfach so kurzer Zeit und die Ergebnisse sind greifbar. Ja, ich habe jetzt mein ChatGPT-Konto schon auf Pro erhöht, weil ich einfach zu viele Token verbrauche. Aber es ist mir das wert. Ich glaube, man kann sein Geld viel schlechter investieren als in diese Beiträge.
Ja.
Und ich glaube, das hört auch nicht mehr auf, wenn man damit einmal angefangen hat. Weil es immer wieder gibt irgendwas, wo man sich denkt, das könnte man doch anders machen. Ja? Und es lässt sich anders machen. Das ist das Wunderbare daran.
Also das ist ja auch das, was wir sehen, dass Dopamin auch eine gewisse Rolle dabei spielt, weil es ähnlich wie bei Social Media nur jetzt anders ist, dass du halt Kollegen hast, die dann halt einfach eintauchen und die lösen dann halt mal ein Problem für die Abteilung innerhalb von 3-4 Stunden, ja, und zeigen das dann natürlich her. Und das ist natürlich ganz was anderes, wenn du mal in diesen Rhythmus reinkommst und dann jetzt, keine Ahnung, auf Wochen- oder auf Tagesbasis immer wieder Probleme löst und immer wieder was herzeigen kannst, als wie wenn du sonst 3 Wochen oder länger an einem Thema arbeitest. Und ich glaube, dass das die Leute natürlich auch extrem motiviert, dass du sehr schnell zu Ergebnissen wieder kommen kannst und zu Feedback kommen kannst. Und dadurch entsteht halt so ein Kreislauf, dass du dann auch dran bleibst und dich dann schon langsam von kleineren Problemen zu größeren Problemen probierst, vorzuarbeiten.
Super.
Ja. Ich muss aber auch noch sagen, durch das ganze geweckte Interesse, ich glaube, ich schaue mir jeden Tag mindestens eine Stunde YouTube-Videos über die ganzen neuen KI-Geschichten an. Und es ist ja faszinierend, was dort alles los ist. Und dann nur mit der Robotik dazu. Ich hoffe so sehr, dass es bald einen Roboter gibt, der meinen Braukessel putzen kann. Das wäre nämlich die richtige, wichtige Erfindung.
Ich glaub, lass uns doch nochmal ruhig, Oskar hat ja den Fanboy-Moment vorhin schon in der Anmoderation gesagt. Auf dieses Erlebnis, da ist einer der wahrscheinlich bedeutendsten 5 Unternehmer, die es aktuell weltweit gibt. Wie ich auch finde, innerhalb dieser Klasse, die Oskar sehr kritisch sieht. Also Oskar ist jemand, der diese Tech-Billionär sehr, sehr kritisch sieht. Aber auch, glaube ich, der Einzige war, der gesagt hat, als Kalifornien gesagt hat, wir müssen unsere Milliardäre besteuern, der gesagt hat, natürlich zahle ich das und ich ziehe hier nicht weg, weil ich profitiere ja auch davon. Also ein glaube ich, Mann mit einem guten Wertegerüst. Der stellt sich da auf seiner Entwicklerkonferenz und erzählt euer Beispiel. Also erzählt mal, wie man sowas aufnimmt. Also ich finde es schon ziemlich, ziemlich großartig.
Ja, schon crazy.
Ja, eigentlich haben wir es nicht ganz glauben können, dass das wirklich passieren kann. Und was für mich so noch spannend war, die haben ja am Samstag bei mir angerufen. Es war der 14. März. Und am 16. März ist die Keynote gelaufen. Also, ich habe immer gedacht, so ein Riesenchef, der hat das einen Monat bevor sowas dann stattfindet. Und nicht, dass dann noch wer rumschwirrt und noch vielleicht irgendeinen Beitrag sucht für das, was am Montag dann abläuft. Also, das war eigentlich unvorstellbar. Und dann, gut, uns hat natürlich der Peter Steinberger schon sehr gehostet, da er uns in sehr vielen Interviews erwähnt hat. Ich glaube, er trinkt auch gern ein Bier. Und wahrscheinlich mit Haferflocken wäre uns die Geschichte nicht passiert. Wenn wir da ein Produkt gemacht hätten, mit Bier ist sicher leichter gewesen. Ja. Aber das Spezielle dann da mit dieser Keynote und halt Stefan seine Flexibilität, dass er dann noch am Samstag telefoniert und am Sonntag schon nach San Francisco fliegt für die Konferenz am Montag, um die letzten Abstimmungsarbeiten mit dem Team dort durchzuführen, ist schon auch eine sehr spezielle, innovative Art, wie man Probleme angehen kann.
Super.
Und der Papa ist dann natürlich schon sehr stolz auf seinen Buben.
Sehr schön.
Und jetzt diese ganzen weiteren Projekte, die uns jetzt noch viel mehr verbinden als sonst halt nur unser Sport- und Spaßwochenende, die wir haben, finde ich schon noch eine totale Bereicherung jetzt so für den letzten Lebensabschnitt. Ja.
Wahnsinn. Ja, also wir kommen langsam auf die Zielgerade. Ich möchte aber gerne noch doch zwei, drei Dinge loswerden. Also zum einen, ich glaube, das ist nicht richtig rübergekommen, dein Kerngeschäft in der Tat ist ja das, was du für deine Community machst, aber das Lobsterlager werdet ihr ja schon nochmal verkaufen. Ne? Das da wird ja jetzt gerade ein zweites Batch angegangen. Da kann man sich auf der Seite von Lobsterlager quasi reservieren lassen, den Platz. Das finde ich wichtig, dass wir es nochmal sagen. Dann finde ich super wichtig, Stefan, dass wir auch dich mal noch featuren mit deiner Firma. Spricht man es Frontierer aus? Das ist richtig ausgesprochen? Genau. Ja. Frontierer.com, auch da mal schauen, für alle, die jetzt Blut geleckt haben, rennt dem Kerl die Bude ein. Es ist ein guter, er wird nicht alle von euch retten können, aber vielleicht kann er ein paar gute Impulse geben. Wo ihr Oskar erreicht, der ja auch was mit AI macht, wisst ihr, bei Serviceplan. Und also mein Wunsch, meine Bitte ist, lasst uns das bitte regelmäßig machen, weil eben so viel Neues passiert. Das war für mich eine Sternstunde des heutigen Tages, ein großes Highlight. Oskar, vielen Dank. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Zuma meets Boomer und On the Way to New Work habt auch Blut geleckt. Ich bin mir ganz sicher. Und vielen, vielen Dank für die fast Stunde, die wir miteinander verbringen durften. Danke.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr gefallen bei euch und ich mache weiter mit meinen Projekten.
Sehr gut.
Das nächste Mal dann ja. Wirklich im Braustübel, oder?
Ja, genau. Die nächste Folge machen wir live zusammen.
Genau,
ja.
Direkt vor Ort. Dann kann Gary wahrscheinlich auch schon seine...
Eine schöne Sache.
Sehr gut.
Dann zeigt Gary Frage. Seine, ihr seid natürlich seine herzlich eingeladen.
Sehr gut. Letzte Frage.
Ich seine Robotics-Innovationen her.
Ja, sehr gut. Der Braukessel-Robot. aber das wird vielleicht dann erst die dritte Folge sein. Letzte Frage. Ich trinke noch lieber als Bier. Bitte jetzt nicht schimpfen mit mir. Bier mit Alkohol trinke ich mittlerweile alkoholfreies Bier, weil ich wirklich sehr gerne Bier trinke und auch sehr viel. Trinke ich mehr alkoholfreies. Wird es das auch irgendwann noch geben oder ist das nichts in deinem Programm?
In so einer kleinen Brauerei ist es fast unmöglich, ein halbwegs vernünftiges Produkt herzustellen ohne Alkohol, weil die Hefe einfach das Wichtigste ist.
Genau.
Und ohne dem wird es ein Gepantsche.
Super, dann wird das Lobsterlager mein Highlight.
So wie du es machst. Also das wäre mir ein inneres Blumenpflücken und Kindergeburtstag, wenn wir irgendwann zusammen nochmal im Braustübel sitzen und die Folge fortführen.
Wir können auch gemeinsam ein Bier brauen.
Ich habe es mit 18 mal probiert und es war wirklich eine der widerlichsten Dinge, die ich je probiert habe. Danach ist leider meine Passion direkt, weil der erste Lauf nicht so gut war, dann auf dem Trinken festgeblieben und nicht mehr auf dem Brauen. Aber
ja, dafür kannst du gut kochen, ist auch was.
Dafür kann ich gut kochen, ja. Ich könnte dann das Essen angeln, dazu machen.
Ja.
Aber das habe ich schon öfters gemacht mit Leuten, die interessiert waren. Einen Brautag können wir alles organisieren. Super. Wir sind die Guten.
Ja, ich weiß. Deswegen sitzen wir hier.
Danke.
Es ist so schön. Also danke euch. Also ja, bitte. Und Stefan und Gerdi, musst du mal sagen, wo genau in der Schweiz es ist. Ich sitze gerade 30 Kilometer entfernt von der Grenze am Bodensee. Deswegen, je schneller, desto besser. Ich bin so froh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War schon ein Riesenfan von Stefan, weiß jetzt umso mehr, wo er es her hat. Gerhard, absolute Freude, dich hier auch kennenzulernen. Ich danke euch für eure Zeit. Freue mich auf alles, was kommt. Und ja, fühle mich gesegnet, dass wir dieses schöne Gespräch hatten. Danke für euch und die Geschichte, die ihr mit uns geteilt habt.